Ein Ehepaar hatte Streit miteinander. Das sind jetzt nicht wir. Und weil sie sich so gestritten haben, sprechen sie nicht mehr miteinander. Der Mann beim Abendessen schiebt seiner Frau einen Zettel zu. Bitte weck mich morgen um 7 Uhr, hab wichtigen Geschäftstermin. Sie gehen schlafen und am nächsten Morgen wacht der Mann auf, guckt auf seinen Wecker kurz nach 8. Ärgerlich springt er aus dem Bett, dann sieht er da einen Zettel liegen. Guten Morgen, es ist 7 Uhr, bitte aufstehen. Kommunikation ist wichtig. Und wenn sie nicht da ist, dann haben wir manchmal ein Problem. Letztendlich beruht jede Beziehung auf Kommunikation. Wenn wir keine Kommunikation hätten, gäbe es auch keine Beziehungen, weil irgendwie teile ich dem anderen was mit. Und das kann verbal oder auch nonverbal sein. Also nonverbal, ohne Worte, hatte ich jetzt die Tage was erlebt. Da war ich auf einer Konferenz mit vielen Männern und da war ein Lied, das gespielt wurde, das kannte ich nicht, deshalb habe ich da vorne dann also auch mitgelesen an der Leinwand und das war eine größere Konferenz, da waren also auch mit Kameras und dann haben die im Hintergrund der Texte, haben die praktisch immer entweder die Band gehabt oder auch so ins Publikum gefilmt und da haben sie da gerade mal ins Publikum gefilmt und das war so während einer Anbetungszeit und dann habe ich da vorne so die erste Reihe gesehen und da standen Männer und da will ich euch mal zwei Position zeigen. Noch nebeneinander im Lobpreis. Und ich dachte mir so, natürlich kann ich das Herz nicht sehen und nicht beurteilen, aber anhand der nonverbalen Kommunikation hatte ich so den Eindruck, dass der eine mehr dabei war als der andere. Aber wie gesagt, das ist so das Äußere. Aber das Äußere spielt ja oft auch eine Rolle, so wenn wir miteinander kommunizieren. Was Worte für eine Macht haben, das kennen wir aus der Geschichte. Also wenn man guckt, was es da für Reden gab, ich habe in der Vorbereitung mal so ein bisschen gegoogelt und geschaut und da gab es zum Beispiel eine Rede im Zweiten Weltkrieg von dem Winston Churchill. Der hat die Engländer dazu motiviert, nicht aufzugeben. Und hat da also eine Rede gehalten und hat dann irgendwann darin geendet, ja, und wir werden nicht aufgeben. Und diese Rede von ihm war so motivierend, dass sich daraufhin Tausende freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet haben, um für ihr Land einzutreten. Wir kennen das natürlich auch andersrum in der negativen Weise, ja, die Goebbels-Rede, ne? Wollt ihr den totalen Krieg? Wenn man sich die anguckt oder anhört, ja, wie er das gesteigert hat, auch rhetorisch mit Worten. Oder Barack Obama, ne, seine Antrittsrede, Yes, we can. Und das kam ein paar Mal in der Rede vor und ich habe mir die mal durchgelesen, er hatte das auch total klasse aufgebaut und hatte dann als letztes so ein Beispiel von einer 106-jährigen Frau. Und diese Frau, sagte er, ja, als die geboren wurde und als die aufwuchs, da hatte sie keine Chance, zur Wahl zu gehen. Aus zwei Gründen. Erstens, weil sie eine Frau war und zweitens, weil sie eine Schwarze war. Und dann zeigt er so auf, wie sich das Land entwickelt hat und was Amerika alles erreicht hat und endet dann eben so in diesem und yes, we can. Dass Worte eine Macht haben über Leben und Tod, das sagt uns schon die Bibel. In den Sprüchen 18, Vers 21 heißt es, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und im Jakobus 3, da erfahren wir, dass die Zunge ein kleines Glied in unserem Mund ist, was aber eine große Macht hat. Und der Jakobus, der vergleicht es dann mit Schiffen, ein großes, stolzes Schiff. Und es wird gesteuert durch ein kleines Steuerruder, was da hinten dran ist, was durch seine Bewegung dieses große Schiff in eine Richtung lenkt. Oder auch, so sagt er, die Zunge ist wie ein kleines Feuer, wie so ein Streichholz und kann einen großen Waldbrand entfachen. Und das gilt für Reden oder Sprache oder Kommunikation, natürlich im großen Stil vor Publikum, aber natürlich bis hin in die Beziehung miteinander, in die Kommunikation zwischen Ehepaaren, in der Familie, in der Gemeinde, unter Freunden, Arbeitskollegen, wo auch immer.
Und wir wollen euch heute Morgen mal ein bisschen hineinnehmen in unseren Werdegang, was Kommunikation so anbelangt. Denn wir haben uns sehr früh kennengelernt, wir sind zusammen auf die Schule gegangen, wir waren dann befreundet, seit wir 16 waren. Und er kommt aus einer Familie, in der viel geredet, viel diskutiert wurde. Und also da viele Gespräche stattfanden, er hatte einen sehr weisen Papa, der oftmals die Emotionen der Mama dann gut aufgefangen hat innerhalb der Gespräche und der Diskussionen. Und ich komme aus einer Familie, in der die Söllermänner immer recht hatten. Hatten. Ich habe es mit Hannes besprochen, ob ich sagen darf, ich durfte es sagen. Das war eine Tatsache. Da hat Gott ganz viel dran geändert, das müssen wir sagen. Damals war ich ja erst 16. Damals hatte ich von Jesus keine Ahnung. Der Rest der Familie auch nicht. Und mein Opa hatte schon immer recht, mein Papa hatte recht und ob Ferdi dann immer recht hatte, das weiß Trisha zu sagen. Sie stimmt mir zu, also ich. Und dementsprechend muss ich euch gestehen, war ich dann der Meinung, ich habe auch recht. Wenn ich was sage, dann ist das richtig und dann gibt es da auch eigentlich gar keine Diskussion. Und ich weiß noch, dass ich dann, das hat sich ziemlich lang gehalten, da war ich schon in der Ausbildung, da haben wir Unterricht gehabt und dann hat der Lehrer irgendeine Frage gestellt, ich habe sie beantwortet und ja, war gut, war richtig und dann meldet sich glatt noch jemand und sagt was und das war auch richtig. Und ich konnte überhaupt nicht fassen damals, wie das sein kann, wo doch meins richtig war, wieso war denn das jetzt was ganz anderes, war auch richtig. Und das hat mir dann schwer zu denken gegeben und eben auch in dem Zusammensein mit der Familie Weiglein wurde viel diskutiert und ich konnte damals nicht diskutieren, weil ich ja immer recht hatte. Und wenn jetzt einer aber eine andere Meinung hatte, dann wurde da sehr schnell ein Kämpfchen draus, weil ich überhaupt nur sehr schwer einsehen konnte, dass der vielleicht auch recht hat oder sogar wirklich recht hat und ich nicht so ganz recht habe. Also das war nicht so einfach, was meine Schwiegermutter dann auch dazu veranlasst hat, mir mal zu sagen, später dann, als ich reifer war dann, dass es schon sehr schwer war, mit mir zu diskutieren, weil ich eben immer so hochgegangen bin wie eine Granate. Und ja, so haben wir dann auch geheiratet. Also noch nicht irgendwie weise oder sonst irgendwie, sondern... Aber wir haben relativ bald in unserer Ehe, Gott sei Dank, Jesus kennengelernt und auch relativ bald Team F kennengelernt, ein christliches Werk, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Ehen und Familien zu stärken und die also da viele Vorträge, Seminare, Wochenendgeschichten und so weiter anbieten, um Beziehung zu stärken. Und uns hat das immer schon gut gefallen und angesprochen und wir waren da auf mehreren Seminaren.
Ja, und da haben wir etwas kennengelernt, genau. Das Haus der Kommunikation nannte sich das. Und das haben wir mal mitgebracht und da wollen wir euch gerne mal mit hineinnehmen in dieses Haus.
Ja. Also, okay, mit diesem Haus wird versucht darzustellen, dass Kommunikation auf mehreren Ebenen geschieht und auch sich entwickeln kann, also sich entwickelt. Und da haben wir in der ersten Ebene an der Haustür logischerweise die Begrüßung. Man sieht sich, man sagt Hallo, man begrüßt sich, man fragt, wie geht's? Der andere sagt, läuft. Ja, schön. Dann weiß man eigentlich noch nicht, was er gemeint hat. Und man weiß auch nicht, wie es ihm wirklich geht. Aber man ist freundlich zueinander, man ist höflich zueinander. Das sind ja schon mal so ganz wichtige Faktoren, um miteinander sozusagen warm zu werden. Also hier in der ersten Ebene haben wir die Begrüßung.
Und die Begrüßung, das ist etwas, da offenbare ich noch gar nichts. Also das sind praktisch reine Klischees oder Floskeln. Ne? So, ja, wie geht's? Ja, gut. Und was machst du sonst? Ja, jeder seines Glückes Schmied. Ja, und Dinge, die überhaupt nichts über mich aussagen. Einfach nur nett Hallo, so ungefähr.
Darum besteht da auch noch kein Streitrisiko.
Ein sehr geringes.
Wichtig, wichtig im Rahmen der Kommunikation. Da ist man noch safe, völlig safe. Der nächste Schritt ist dann die Informationsebene. Da tauscht man sich einfach aus. Das ist sehr häufig. Die Katja hat in der Schule das und das. Oder heute kam sie wieder nach Hause und es war dieses und jenes. Und morgen muss der zum Arzt und der zum Sport. Wie können wir das alles regeln? So, hier ist die Information.
Beliebt ist da auch das Wetter. Ne? Wie das Wetter gerade ist, das ist ein Fakt. Ja? Da kann man nicht groß drüber diskutieren oder in Streit kommen im Allgemeinen. Das ist einfach so die Ebene, wo man mitteilt, was weiß man.
Genau. Und also hier gibt man sehr wenig, auch hier noch sehr wenig von sich selber preis. Streitrisiko also sehr gering. Das sind auch Sachen, gerade die Begrüßung, das ist mit ganz vielen Leuten möglich. Die Information ist auch noch, ne, wenn man sich ein bisschen kennt, mit vielen Leuten möglich. Also das kann man noch getrost vielen erzählen. Die nächste Ebene ist dann die Meinung. Und da, das ist die erste Ebene, in der ich so ein bisschen auch von mir selber preisgebe, weil ich dann sage, du, ich finde deinen Haarschnitt toll oder ich finde den gottig. Und damit riskiere ich ja, also wenn ich es noch dazu so blöd sage, riskiere ich ja, dass mein Gegenüber sage, pff, mein Haarschnitt kann dir völlig wurscht sein. Oh, dann denke ich wieder, wo wollt ja nur mal was sagen. Und schon hat man so ein gewisses, so eine gewisse Grundlage, ungünstige Grundlage, Meinung.
Solange wir uns also auch als Christen hier bewegen, ne, auf der Begrüßungsebene oder Informationsebene, ist alles harmlos. Also wenn wir einen Hauskreis haben und in dem Hauskreis bewegen wir uns auf den zwei Ebenen, alles wunderbar. Ja, kommt man selten in Streit. Aber ist es das, was wir eigentlich wollen, wenn es um Beziehung geht? Bei der Meinung, das ist dann, da fängt schon an, Fußballverein, Bayern München oder Dortmund? Dortmund, Bayern München. Also wir haben verschiedene Meinungen, ja, das sind Meinungen. Und da fängt es dann schon an, da kommen die ersten Stolpersteine mit ins Spiel. Traue ich mich, meine Meinung zu sagen, oder muss ich Angst haben, dass meine Meinung abgebügelt wird? Dass meine Meinung nicht stehen gelassen wird? Und Meinung darf ja jeder erstmal eine haben und kann sagen, ich finde das schön oder das schön. Also gerade in Kunst, das war immer das, was mich als Schüler extrem genervt hat, dass da eine vorgegebene Meinung war. Man hat irgendwas betrachtet, ein Bild oder so, und der Lehrer hat dann gesagt, wie es zu interpretieren ist und was der Künstler wohl gemeint hat, und genau so ist es. Und wenn man dann gesagt hat, nee, aber ich, meine Meinung dazu ist die und die, ja, dann wurde die nach meinem Empfinden oft nicht stehen gelassen. Nee, der Künstler hat es so gedacht. Wo ich mir mal gedacht habe, woher weißt du oder sie, dass der Künstler das so gedacht hat? Aber ja, das sind dann Meinungen. Kunst ist, ne, der eine findet das schön, der andere das schön, das sind Meinungen. Lass ich die, kann ich die stehen lassen? Oder wenn eine Meinung anders ist, muss meine Meinung dann die bessere sein?
Dann gibt es die nächste Ebene, in der geht es jetzt um unsere, richtig?
Ja.
Gut, jetzt zwei Gefühle. Jetzt wird es haarig. Denn jetzt kommen die Gefühle mit ins Spiel, jetzt kommt ein Du, das kränkt mich, wenn du naserümpfend in die Töpfe guckst oder ich fühle mich da ganz mies dabei und ich habe aber zum Beispiel einen Mann, der guckt ganz sachlich in die Töpfe und,
und rein sachlich analytisch.
Also das ist jetzt wirklich nur so ein ganz kleines Beispiel. Es geht uns auch auf anderen Ebenen noch so. Deswegen sage ich ja, wir nehmen euch mit hinein in unser Kommunikationslernen. Ich bin sehr schnell, ich erspüre sehr schnell Schwingungen. Vielleicht auch manchmal da, wo keine sind, aber für mich sind da welche. Und deswegen ist es dann nicht ganz einfach, wenn ich jetzt spüre, es ist nicht der Kochtopf, aber angenommen, wir bleiben beim Kochtopf, er guckt da jetzt rein und rümpft die Nase und ich denke mir gleich, boah, jetzt habe ich mir hier Mühe gegeben und Gedanken gemacht und eingekauft und gekocht und jetzt mag er es nicht. So. Und dann ist da ein gewisses Potenzial vorhanden, in Streit zu geraten. In dieser Ebene bewegt man sich nicht mehr mit vielen. Also im Vergleich zu dieser Ebene, die ich mit vielen teile, bin ich hier oben schon in einer Ebene, in der ich nicht mehr so viele mit hineinnehme, eben aus auch genau dem Grund. In der Ebene mache ich mich verletzlich. In der Ebene muss ich mich öffnen und Vertrauen haben. Und da gibt es dann auch einige Stolpersteine zu überwinden. Male ich jetzt mal einfach nur so daher. Und deswegen ist es uns manchmal auch sehr schwer, mit jemandem in dieser Ebene zu kommunizieren.
Das baut auch darauf auf, was Jemina letzten Sonntag sagte, nämlich, da hat sie die Kreise angemalt. Ne? Jesus, ne, mit seinem, praktisch mit den ganzen Nachfolgern, und dann ging es immer enger nach innen. Und das ist, kann man hier auch so sehen. Ne? Das ist so der große Kreis, da mit jedem Menschen, mit dem ich in Berührung komme, ne? Sage ich Hallo oder so, und dann geht es praktisch sozusagen irgendwo auch immer tiefer und ich offenbare mich auch immer mehr und immer weiter.
So, und in der letzten, unterm Dach, da herrscht die Freiheit. Also, ja, da ist das Streitrisiko enorm hoch, weil da gebe ich was von mir preis, da biete ich Angriffsfläche, wenn mein Gegenüber aus welchem Grund auch immer das nicht erkennt und da reinhaut, dann kommen wir noch dazu, was dann passiert. In dieser Ebene hier oben, da herrscht Freiheit. Da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich geborgen, da fühle ich mich eingebettet in Verständnis und in der ist ganz bei mir und der versteht mich und da ist auch das Streitrisiko wieder ganz gering, weil beide Seiten die Freiheit haben, sich mitzuteilen und sich zu öffnen.
Bei den Gefühlen vielleicht nochmal so ein Beispiel, was wir erlebt haben, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte, als ich oder wenn ich krank wurde und es mir nicht gut ging, ich einen ausgewachsenen Männerschnupfen hatte, dann habe ich praktisch mich nicht gut gefühlt und habe das auch so mitgeteilt. Und habe dann empfunden, dass von Steffi dass es nicht aufgenommen wurde. So, ach ja, mein armer Mann, mein lieber Hannes, ne? Ich bring dir mal ein Teechen oder eine Wärmflasche oder dies oder das. So wie meine Mama das immer gemacht hatte, in Klammern.
Mama.
Sondern Steffi immer cooler wurde, ja? Ja, ne? Leg dich halt ins Bett, ne? Medikamentenschrank, weißt du ja, wo er ist? Ich übertreibe ein bisschen.
Jawohl, ganz so schlimm war es dann auch nicht.
Woraufhin ich natürlich meiner Krankheit mehr Nachdruck verleihen musste. Also, dass sie merkt und sieht, dass es mir wirklich schlecht geht. Und das sind aber so Dinge, die dann auf so einer Gefühlsebene laufen. Weil ich habe als Gefühl wahrgenommen, sie nimmt mich nicht ernst. Sie nimmt meine Krankheit nicht ernst. Und das war damals, ich meine, heute können wir echt drüber lachen und das auch so erzählen, aber das war heftig. Also ich weiß nicht, ich bin einmal dann in die Firma, obwohl ich krankgeschrieben war und es mir echt nicht gut ging, weil ich so sauer war, dass sie mich nicht ernst nimmt. Und ich habe damals so für mich gedacht, ich gehe auf die Arbeit und wenn ich tot umfalle, dann falle ich tot um. Das ist mir wurscht. Ja, dann soll sie sehen, was sie davon hat. Das war so mein Denken. Und das resultierte aber letztendlich aus dieser Ebene da heraus. Und dass man aus dieser Ebene eben so abstürzen kann, dann in so einen Keller der Kritik ganz unten, da wollen wir euch mal einen kleinen Videoclip dazu zeigen. Und guckt mal, wie da die Kommunikation läuft.
Bertha!
Ja?
Das Ei ist hart. Das Ei ist hart.
Ich habe es gehört.
Wie lange hat das Ei denn gekocht?
Zu viel Eier sind gar nicht gesund.
Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat.
Du willst es doch immer 4,5 Minuten haben.
Das weiß ich.
Was fragst du denn dann?
Weil dieses Ei nicht 4,5 Minuten gekocht haben kann.
Ich koche es aber jeden Morgen 4,5 Minuten.
Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich?
Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn.
Ach. Und woher weißt du, wann das Ei gut ist?
Ich nehme es nach 4,5 Minuten heraus, mein Gott.
Nach der Uhr oder wie?
Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl.
Im Gefühl? Was hast du im Gefühl?
Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist.
Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht.
Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mache die Wäsche, bringe deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern rum und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht?
Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es eben nur zufällig genau 4,5 Minuten.
Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig 4,5 Minuten kocht. Hauptsache, es kocht 4,5 Minuten.
Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht.
Aha, das ist dir egal. Es ist dir also egal, ob ich 4,5 Minuten in der Küche schufte.
Nein, nein.
Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich 4,5 Minuten kochen.
Das habe ich doch gesagt.
Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal.
Ich hätte nur gern ein weiches Ei.
Gott, was sind Männer primitiv.
Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um.
Also das Letzte haben wir jetzt nicht rausgeschnitten, aber es ist natürlich keine Alternative, ja, das Umbringen. Als wir den Videoclip angeschaut haben, haben wir dann eben auch so überlegt, ne, wie ist denn da die Kommunikation? Und ich sage, naja, er sagt doch ganz sachlich nur, ne, oder fragt er und sagt, ne, was ist denn mit dem Ei? Und Steffi,
so, wir haben es uns extra nochmal angeguckt, den Anfang, weil ich finde, da steckt schon in dem ersten Satz steckt der Vorwurf drin, das Ei ist zu hart und es ist doch wieder nicht geglückt. Und das offenbart unsere unterschiedlichen Ansätze. Mein Mann sagte, nö, also er findet, er sagt das ganz sachlich. Und ich sage, nö, das ist schon nicht sachlich, da steckt der Vorwurf schon sowas von drin. Und
das ist vielleicht manchmal in der Kommunikation auch die Herausforderung. Also eine Kommunikation mit Männern ist dann vielleicht nochmal wieder ein bisschen anders. Also, na, ich habe dann, David hat mir gesagt, ja, er sieht es auch so, ne? Eine sachliche Feststellung, also wir sind uns da einig.
Meine Tochter und ich sind uns aber auch einig.
Also ihr seht schon, das ist nicht so ganz einfach. Und das liegt eben auch mit daran, dass zwischen, ich mal hier nochmal was an, das ist so die Botschaft, um die es geht. Botschaft, und dann gibt es da drüben den Sender und den Empfänger. Und diese Botschaft, die also vom Sender zum Empfänger gebracht wird, die kann oder die hat jetzt hier dazwischen einen Filter. Das ist der Filter des Sendenden. Und auf der anderen Seite gibt es nochmal so einen Filter. Das ist der Filter des Empfängers. Und dadurch, dass es diese Filter gibt, werden Dinge unterschiedlich wahrgenommen. Gibt so ein Modell auch mit den vier Ohren, ne, auf der Sachebene und Beziehungsebene und so weiter. Das wollen wir euch jetzt aber ersparen. Generell ist es aber tatsächlich so, dass eine Botschaft, die erstmal irgendwie eine Aussage darstellt, durch den Sender durch einen Filter gehen kann und da schon ein gewisses Ding mitbekommt. Das kann auch so dann diese nonverbale Kommunikation sein. Na? Deckel auf. Oh, ist ja eine leckere Suppe. Ist ja erstmal eine sachliche Feststellung, aber je nachdem, wie ich das sage, ne? Oh, ist ja eine leckere Suppe. Kann ich da was mitgeben? Also die eigentliche Botschaft, ne? Der kann ich was so mit auf den Weg geben. Und genauso kann natürlich derjenige, der es hört, auch entsprechend was einen Filter haben und eine Botschaft, die vielleicht relativ neutral gemeint ist oder überhaupt neutral gemeint ist, da was raushören.
Ich möchte euch da ein Beispiel geben, auch aus unserer Familie, aus unserer Ehe. Mein Hannes ist Ingenieur und ein Ingenieur, oder gerade er,
hat Schwör
und analysiert gerne. Also es wird wahnsinnig gerne was analysiert. Wenn
der Kuchenteig nicht klappt, dann frage ich mich, warum hat er jetzt nicht geklappt? Und dann frage ich meine Tochter, was hast du denn gemacht, dass der Kuchenteig nichts geworden ist? Ist mir egal, ich mache jetzt einen neuen. Sage ich, ja, wenn ich doch nicht weiß, warum es nicht geklappt hat, ja, kann ich noch fünfmal einen Teig machen, na, dann kann er jedes Mal wieder nichts werden. Also ich möchte dann wissen, was war die Ursache, die stellt man ab und dann wird der Teig auch was.
Also wir arbeiten mehr nach dem Motto Learning by Doing. Wenn ich den Teig zweimal gebacken habe und es war nichts, dann... Meistens klappt es aber schon beim zweiten Mal. Aber wir analysieren es nicht so genau. Aber wenn zum Beispiel die Deckenlampe kaputt ist, dann ist Hannes' Frage, warum ist die Deckenlampe kaputt? Wer war das? Und eigentlich ist es völlig egal, wer das war. Die Lampe ist kaputt. Er darf sie wechseln, das gebe ich ja zu. Aber es geht eben... Er analysiert es gerne, er möchte gerne wissen, was ist passiert. Bei der Deckenlampe ist es jetzt ganz klar, bei anderen Sachen, wieso, weshalb, warum. Und seine Fragestellung ist nicht darauf gemünzt, dem anderen damit jetzt irgendwie zu sagen, er hat was falsch gemacht oder er hat es schlecht gemacht. Aber bei mir kam das lange Zeit so an. Wenn er dann also irgendwie was fragte, wieso ist das jetzt so und so, und dann fühlte ich mich schuld an dem Ganzen. Ich war schuld. Und da brannte eine Sicherung durch, weil ich wollte nicht schuld sein. Und das hat lange gedauert, weil wir haben uns dann auch tatsächlich da gerne in die Haare gekriegt, weil ich dann da hochgegangen bin wie eine Granate und gesagt habe, das ist völlig jetzt wurscht und überhaupt. Und er sagt dann...
Das war doch nur eine sachliche Frage, ne? Das ist überhaupt keine Schuldzuweisung, ne? Ich will es nur wissen.
Also da haben wir wirklich schon schwer miteinander gearbeitet. Haben dann auch mal ein Seminar besucht von Team F. Und in dem ging es um Heilung meiner Persönlichkeit, um Heilung der eigenen Persönlichkeit, sagen wir es besser so. Und im Laufe dieses Seminars, das ich damals eigentlich nur besucht habe, weil mein Mann das so nötig hatte, muss ich ja wirklich mal gestehen, im Laufe dieses Seminars ist Gott mir so, oder ist Jesus mir so wunderbar begegnet am Kreuz, und ich habe erleben dürfen, er hat meine Schuld getragen, ich brauche die nicht selber tragen, er hat sie für mich getragen. Und durch dieses Erleben am Kreuz ist in mir wirklich was heil geworden, hat sich was verändert, und konnte sich auch unsere Kommunikation in eine neue Richtung entwickeln, weil ich nicht mehr wie angestochen hochgegangen bin, sondern weil ich, es hat mich nicht mehr, ja, also Jesus hat da was heil gemacht, es hat mich nicht mehr angepiekst. Wir konnten drüber reden, ich kann dann immer noch sagen, also das nervt mich, wenn es immer nur um die Analyse geht, hier geht es doch um mein Gefühl zum Beispiel, aber wir können jetzt drüber reden und wir können uns da absprechen und wir können einander da begegnen, ohne dieses Gefühl, der vielleicht will er mir ja doch irgendwie was.
Ja, und deshalb ist es in dem Bereich auch so wichtig, weil man kann da natürlich ganz aktiv was dazu beitragen. Wie kommuniziere ich mit dem anderen? Das erste ist zum Beispiel Ich-Botschaften senden statt Du-Botschaften. Ne? Wir fahren morgens zum Beispiel zu spät los zum Gottesdienst. Ich sitze im Auto, ja, jetzt wenn Steffi kommt und ich dann sagen würde, ne, du kommst ja immer zu spät. Ne? Können wir jetzt endlich losfahren? Ich meine, ich habe einen schnellen Fahrstil, ich hole manches wieder auf, aber trotzdem würde ich schon gerne pünktlich losfahren. Dann ist so eine Du-Botschaft ja quasi eigentlich immer so eine direkte Anklage. Eine Ich-Botschaft wäre, also mir geht es nicht gut damit, wenn wir so spät losfahren. Ich fühle mich dann irgendwie unter Druck, ich möchte gerne pünktlich sein. Was können wir da tun, dass wir das ändern? Die Du-Botschaft, die ist meistens ja so ausgerichtet, die gibt dem anderen im Prinzip eine Schuld oder eine Vorhaltung. Und das ganz Natürliche ist, wenn wir sowas kriegen, dann gehen wir erstmal in eine Abwehrhaltung. Ja? Moment, du brauchst das gerade sagen. Ne? Und ja, wenn du wüsstest, ne, ich habe für dich gekocht und die Kinder großgezogen und habe noch die Küche gemacht und alles und jetzt meckerst du, weil ich eine Minute zu spät komme. Also Ich-Botschaften senden statt Du-Botschaften. Das nächste wäre wertschätzend behandeln. Den anderen immer wertschätzend behandeln. Und manchmal geht es ja so schnell. Wir sagen irgendwas und dann rutscht es so raus. Ja? Deshalb an der Bibel gibt es, in den Sprüchen gibt es so manche Stelle, wo es auch heißt, dass man langsam zum Reden sein soll und langsam zum Zorn. Erstmal überlegen. Nicht gleich rausblubbern, ne, wenn einem irgendwas nicht passt oder so, weil das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Eigentlich gehe ich davon aus, unser Gegenüber, wir schätzen es wert. Aber wenn wir dann manchmal zu schnell irgendwas raushauen, dann kann das auch was Verletzendes sein. Ja, dann haben wir zuhören.
Und ausreden lassen. Ja. Hannes kann besser zuhören, ich kann besser reden, schneller reden vor allem. Also das ist zum Beispiel für mich ein ständiges Übungsfeld, den anderen ausreden lassen. Nicht gleich mit dem, was ich jetzt schon wieder im Kopf habe, raushauen, sondern wirklich erstmal mir die Mühe machen, zuzuhören und rauszufinden, was will er mir jetzt eigentlich wirklich sagen. Also bei allem, was wir euch jetzt auch gerade erzählt haben mit dem Haus der Kommunikation, es ist nicht so, dass man in seiner Beziehung mit Mann oder Freunden oder was auch immer sich hocharbeitet in die große Freiheit und dann bleiben wir da und dann ist der Rest unseres Lebens die große Freiheit, sondern wir bewegen uns eigentlich tagtäglich und immer wieder rauf und runter und haben da ja tagtäglich eigentlich ein Übungsfeld und ein Wachstumsfeld, wo Gott an uns arbeiten kann.
an dem einen mehr, an dem anderen weniger. Also an mir mehr, meine ich damit. ihr habt es schon richtig verstanden, ne? Gut. Ja, und ein ganz wesentlicher Punkt ist noch, was unterstelle ich dem anderen? Wovon gehe ich aus, was der andere möchte? Ich habe erlebt auf der Arbeit, da gibt es Leute, die unterstellen den anderen erstmal negative Absichten. Also da habe ich erlebt, kommt jemand ins Büro, sagt irgendwas und nachher kommt eine Kollegin zu mir und sagt, hast du es gehört, was der gesagt hat? Sage ich, ja. Ja, und was sagst du dazu? Sage ich, war jetzt nicht so schlimm, oder? Hat halt was mitgeteilt? Na, der hat doch bestimmt gemeint, und dann interpretiert sie was hinein, was er wohl gemeint haben könnte mit dieser Aussage. Was aber bedeutet, also das, was hineininterpretiert wurde von ihr, bedeutet sozusagen eine Annahme, was er wohl gedacht haben könnte, wo sie gar nicht weiß, ob das wirklich so ist. Und dazu wollen wir euch auch noch ein kleines Anspiel zeigen. Ich gehe mal in mein Wohnzimmer. Ja, das Kopfkino. Das Kopfkino kann einer der Stolpersteine sein in dem Haus der Kommunikation. Ein anderer Stolperstein, nicht zuhören.
Ach so, ja. zum Beispiel, mein Mann ist gut am PC, ganz fleißig. Ganz genau, er macht da gerne Videos und so weiter und so fort. Aber wenn er da dann sitzt, dann ist die Blickrichtung auch der PC und dann ist die Gedankenrichtung der PC und dann sind die Ohren auf PC. Und wenn ich komme und will irgendwas, dann kann ich fragen, was ich will. Ich kriege immer ja, ja.
Eigentlich ganz praktisch, ne?
Das ist ganz praktisch, man kann fragen, was man will. Ja, ja. Und das hat eine Weile gedauert, bis wir so dahinter gestiegen sind, dass er das nicht macht, um mich zu ärgern, sondern dass er halt wirklich so konzentriert ist. Und wir haben gelernt, Hannes, ich will was von dir. Augen auf mich. So, aber das sind eben so Sachen, wenn man ganz ist, es geht andersrum auch, wenn ich in ein Buch schaue, dann muss man mich auch dreimal ansprechen, bevor ich tatsächlich wieder aufgetaucht bin, um die richtige Antwort zu geben.
Ja, das ist also ein möglicher Stolperstein, ein weiterer Verallgemeinerungen. Verallgemeinerungen treffen in aller Regel nicht zu, ja. Na, immer bist du unpünktlich, ja. Du lässt überall deine Sachen rumfliegen. Na? Nie hältst du, was du zusagst und so weiter. Also diese Verallgemeinerungen, das sind auch so Killerwörter, ja? So Killerphrasen. Und die sollten wir in unserer Kommunikation einfach weglassen. Und mir geht es manchmal so, dass ich zu den Kindern irgendwas sagen will. Ja? Und im letzten Moment merke ich noch, oh, jetzt ist das so ein immer, ja? Oder dauernd. Na, wo ich dann guck, Mensch, ich will jetzt einmal sagen, Katja, na, dein Zimmer ist jetzt gerade unordentlich, bitte räum's doch auf. Und ihr nicht vermitteln, na, dass ich praktisch dann so sage, Katja, na, nie ist dein Zimmer aufgeräumt, na, immer ist es da unordentlich und so weiter, weil wir geben damit ja eine Botschaft rüber. Und das ist also auch so ein Stolperstein. Oder ins Lächerliche ziehen. Dinge ins Lächerliche ziehen. Ja? Irgendeiner sagt was, ne? Und explizit kann ich sagen, ist doch lächerlich, was du sagst. Oder eben mit irgendwelchen ironischen Bemerkungen. Oder dann die Steigerung davon, Sarkasmus. Sarkasmus ist dann, wenn ich etwas sage, was dem anderen wirklich auch wehtut. Also vielleicht eine etwas kräftigere Dame hat ein neues Kleid gekauft, kommt auf die Arbeitsstelle, ja, zeigt es den Kolleginnen, Na? Und dann sagt eine, na, hat es das nicht auch in deiner Größe gegeben? Ja, das ist was Verletzendes. Das ist was, na, was die Person angreift. Und das sind so Dinge, das begegnet uns, glaube ich, in unserem Alltagsumfeld immer mal wieder. Oder wir hören das, ja, dass solche Dinge gesagt werden. Aber wenn wir in Jesu Liebe leben und handeln wollen, dann hat das in unserem Reden und Sprachgebrauch keinen Platz. Das kann einem vielleicht rausrutschen, irgendwann mal, aber es sollte einem dann bewusst werden und wir haben einen Einfluss auf unsere Zunge. Also wir sind der Zunge nicht hilflos ausgeliefert. Ja? Es plappert nicht so vor sich hin und dann sage ich, ja, ich konnte überhaupt nichts dazu, es ist einfach so rausgekommen. Na? Wir haben die Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen. Angriff als Verteidigung wäre noch so ein Punkt. Na, wenn mir jemand was sagt, dann schieße ich gleich zurück und möglichst mit noch stärkeren Kanonen.
Also das finde ich, also für mich finde ich, das konnte man auch an dem Video sehen, der Mann sagt, das Ei ist hart und sie schießt gleich zurück, weil so viele Eier sind sowieso nicht gesund. So nach dem Motto, du sollst sowieso nicht so viel Eier essen, dein Cholesterinspiegel ist dann sowieso zu hoch oder sonst irgendwas. Also sie sagt nicht, ob es... keine Ahnung, es tut mir leid, morgen neuer Versuch, sondern sie gibt da gleich eins drauf.
Ja, und ein weiterer Stolperstein in dem Haus, das ist zum Beispiel auch das Recht haben wollen. Das, was Steffi eingangs sagte, wenn ich meine, ich muss doch Recht haben. Und das ist, also ich merke das, das ist immer wieder was irgendwo bei mir auch so latent anklopft, auch auf der Arbeit, ja, am Arbeitssicherheitsmeeting und dann sage ich was zu den Arbeitssicherheitsschuhen, wie wir das machen wollen und so weiter. Vorher auch gut überlegt, wie das Ganze sein kann. Und dann sagt ein anderer Kollege, ja, also ich finde ja, man sollte so und so und so. Und widerspricht mir im Prinzip und sagt, er sieht es anders. So, und dann merke ich, wie da gleich so diese Ding da ist, so tick, 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 überlegen, ne, was bringe ich jetzt vor, ja, damit meines doch das Richtige ist und ich Recht habe. Also das kommt an ganz vielen Stellen eigentlich vor und natürlich gerade, wenn es dann auch in Beziehungen wie der Ehe, Familie, unter engen Freunden ist, ja, da kann das ganz schnell dazu führen, dass man dann so irgendwo in diesen Keller der Kritik abstürzt und der andere da echt verletzt ist. So, jetzt wie kann denn Kommunikation gelingen?
Ach so, nee, darf ich noch ganz kurz was sagen? Also, wenn in dieser Ebene mit den Gefühlen, wenn eben das Streitpotenzial hier ist am größten und das Verletzungspotenzial ist hier auch am größten und wenn der andere oder wenn es einer wagt, seine Gefühle zu offenbaren und dann von seinem Gegenüber nicht ernst genommen wird oder zum Beispiel sehr schnell logische Schlussfolgerungen zum Beispiel gezogen werden, die aber mein Gefühl eigentlich nicht so betreffen, weil mein Gefühl kann man jetzt nicht so logisch wegrationalisieren. Das ist da und das will ernst genommen werden und über Gefühle lässt sich da auch nicht streiten, die sind eben da, so empfinde ich, so bin ich eben nun mal. Und wichtig, denke ich, ist zu merken, dass wenn meine Gefühle nicht ernst genommen werden, bin ich diejenige, die da unten in den Keller stürzt. Nicht derjenige, der die Gefühle jetzt gerade nicht ernst nehmen kann, warum auch immer, sondern derjenige, der sich geöffnet hat, ist derjenige, der da in den Keller stürzt. Und da wird man auch nicht automatisch wieder hochgebeamt, ja? Sondern dann geht hier der ganze Weg mit sämtlichen Stolpersteinen, der geht eigentlich dann wieder los. Deswegen sagte ich vorhin schon, wir sind den ganzen Tag über eigentlich mit Kommunikation beschäftigt und auch immer wieder damit beschäftigt, denn wir wollen gerne hier oben und am liebsten wollen wir eigentlich auch in die Freiheit und uns nämlich so wohlfühlen, dass wir wirklich sein können, wie wir sind, ohne Maske, ohne irgendwas, ohne falsche Darstellung, ohne sich auf größer machen zu müssen, als man eigentlich ist, sondern so, wie man ist, hier oben darf man sein. Da sind wir bei Gott, also bei Gott sind wir mal ganz da oben. Und hier mit dem Keller, da fällt man dann hinein. Und ein wichtiger Punkt, den ich da jetzt gerne noch sagen möchte, ist, dass da die Vergebung eine ganz große Rolle spielt. Dass da es doppelt wichtig ist, miteinander im Gespräch zu bleiben, über die Gefühle zu sprechen, über die verletzten Gefühle zu sprechen und um Vergebung zu bitten und auch Vergebung zu geben. Das ist auch, denn wenn ich das nachtrage, irgend so ein Stein, wenn ich den nachtrage, der belastet mich, den trage ich, den trägt ja gar nicht der andere, den trage ich, der macht mir das Leben schwer. Aber wenn ich die Vergebung auch gewähre, wenn ich die Vergebung gebe und sage, jawohl, ich vergebe dir das, dann kann ich diesen Stein loslassen und damit komme ich auch in diese Freiheit.
Und das Spannende dabei ist ja, wenn ihr euch das anguckt, dann könnt ihr mal überlegen, wo sind denn meine Beziehungen? Wo ist die Beziehung zu meinem Ehepartner? Wo ist die Beziehung in meinem Hauskreis? Bewegen wir uns da? Sind wir da, da, da oben? In Konstellation von Gruppen wie einem Hauskreis kann zum Beispiel es sein, dass sich da eine bestimmte Struktur etabliert hat, nämlich ein oder zwei gibt es, die sagen immer ihre Meinung und die anderen sind still. Die trauen sich nicht, ihre Meinung zu sagen, weil die möglicherweise nicht stehen gelassen wird und bewegen sich nur auf der Ebene der Information. Wir lesen mal die Bibel. Was sagt denn die Bibel? Die Bibel sagt dies und das. Ja, schön, da sind wir uns alle einig, das ist eine Information. Was ist meine Meinung dazu? Wie geht es mir damit? Wie fühle ich mich damit? Und bis hin eben, was die Steffi sagte, zur Freiheit, dass ich sein kann, wie ich bin, dass ich sagen darf. So fühle ich mich, so bin ich, so ticke ich und trotzdem angenommen bin. Jetzt, wie kann Kommunikation gelingen? Da haben wir jetzt drei abschließende Punkte. Erstens, sie braucht Zeit und den richtigen Zeitpunkt. Da gibt es im Prediger eine Stelle, die heißt, für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden. Zweitens Vertrauen. Im 1. Johannes 4, Vers 18 heißt es, in der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Und das dritte ist Offenheit. Und für Offenheit haben wir eine Stelle aus dem 1. Mose 2, Vers 25. Der Mann und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Als Gott dich geschaffen hat, da hat er dich geschaffen als einen wunderbaren Menschen. Du bist nackt zur Welt gekommen und im Laufe der Jahre, da bekommen wir, sag ich mal, da gestaltet sich so unser Sein und manchmal kommen da auch Masken hinzu, kommen Titel hinzu, kommt dies und das und jenes hinzu. Ich war jetzt gerade auf einer Konferenz, da waren eben Sprecher, die waren Professor, Doktor, irgendwas. Und der eine sagte auch, wenn ich mich vorstelle, wie stelle ich mich vor? Mit all meinen Titeln und so weiter? Oder sage ich, ich bin der, der Jesus Christus lieb hat? Fand ich beeindruckend von einem Professor, Doktor, irgendwas sowieso, der aber das so zum Ausdruck gebracht hat. In unserem Kern, wer sind wir da? Und die ersten Menschen, die wurden geschaffen in Gottes Gegenwart und die waren nackt. Die hatten keine Titel, die hatten nichts vorzuweisen und sie schämten sich nicht voreinander. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo Gott uns auch wieder hinführen möchte. In eine Beziehung und dann auch in eine Kommunikation miteinander. Ja, denn wenn man miteinander irgendwo in Verbindung tritt, ne, sei es nun durch Worte ja, oder auch nonverbal, dann ist es Kommunikation. Und ich glaube, Gott möchte uns dahin führen, dass wir völlig offen und transparent in unseren engsten Beziehungen sein können. Na, das wäre oben so dieser Bereich der Freiheit. Und nochmal, das ist nicht, das werde ich nicht mit jedem haben, also nicht mit jedem Arbeitskollegen werde ich auf der Ebene sein. Aber hast du in deinem Leben Beziehungen, wo du weißt, da darf ich sein? Bei dem darf ich einfach sein. Wo du über deine Gefühle reden kannst, wo du angenommen bist. Das Ganze letztendlich basiert auf der Liebe Jesu Christi.
Ja, also wir wissen ja jetzt schon eine ganze Weile, dass wir hier zusammen was zur Kommunikation sagen sollen. Und das hat mich jetzt die ganze Zeit dann auch schon wirklich innerlich so beschäftigt und mich bewegt. Und ich habe in meinem Auto eine CD mit Feiert Jesus-Serie, CD, wo sie Lieder so im Reggae-Stil überarbeitet haben. Und ich mag sowas ganz toll, das ist so fröhlich, das ist so ein bisschen karibisch, da schwingt gleich alles an mir, im Auto sieht es keiner, da kann, können meine Kinder sich nicht wieder schlapp lachen. Ich bin da, ich finde, das ist so eine gute Laune-Musik. So. Und jetzt ist es dann nicht nur gute Laune-Musik, sondern dann hat die ja noch eine Botschaft. Und ich bin ein längeres Stück gefahren. Ich habe aber das auch schon vorher gehört. Und dann gibt es ein Lied, das ist eigentlich ursprünglich ein Hillsong-Lied. Und das heißt, Let My Love Be Like a Love Song. Das ist ein Lied zu Gott gesungen, lass mein Leben wie ein Liebeslied für dich sein. Und jetzt ging es ja um Kommunikation und irgendwie hat Gott da doch meine Ohren ein bisschen geschärft. Und dann höre ich da auf einmal, wie die da so singen, lass die Dinge, die ich tue und die Worte, die ich sage, durchdrungen sein von deiner Liebe, die du, Herr, mir zuerst geschenkt hast. Und das, ja, also das hat mich jetzt immer wieder motiviert, immer wieder neu motiviert, meine Worte, die ich sage, lass sie, Herr, lass sie durchdrungen sein von der Liebe, die du mir zuerst gegeben hast. Und das ist so die Grundlage für das ganze Haus der Kommunikation. Das Fundament, auf dem das Ganze steht, ist die Liebe Gottes, die er uns zuerst gegeben hat. Und aus der heraus ich überhaupt fähig werde, liebevolle Gedanken, liebevolle Worte, liebevolle Taten für die Leute um mich herum zu haben.
Ja, und ich würde es gerne mit einem Gebet abschließen. Und das Lied, was Steffi sagte, das haben wir nachher zum Kaffee trinken, da klingt es dann heute nebenbei, da könnt ihr das noch hören. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in Beziehung hineingestellt hast, dass wir nicht als einsame Inseln auf dieser Welt sind, sondern dass wir verknüpft und verbunden sind mit anderen Menschen. Vater, ich bete, Herr, dass das, was ja, wir heute weitergeben durften, dass du es in den Herzen versiegelst. Vater, dass wir in einer Art und Weise miteinander umgehen, sprechen, reden, kommunizieren, verbal, nonverbal. Vater, sodass es dir Ehre bereitet und dass wir unseren Nächsten erbauen, Herr. Und dass die Liebe, die du für uns hast, und mit der du unsere Herzen immer wieder neu füllst durch deinen Heiligen Geist, der da hinein ausgegossen ist. Vater, dass diese Liebe sichtbar und spürbar wird, nicht nur für unseren Nächsten, sondern für unser ganzes Umfeld. Vater, sodass dein Reich komme und dein Wille geschehe und Menschen erkennen können, dass du deinen Sohn Jesus Christus wirklich gesandt hast und dass du, Jesus, in uns lebendig bist. Dafür danke ich dir, Vater, in Jesu Namen. Amen.